Deutschlandfunk Interview.
4 Wochen liegen die blutigen Terroranschläge der Hamas in Israel inzwischen zurück. 1400 Menschen wurden teils auf bestialische Weise getötet, über 240 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel hat mit Luftschlägen geantwortet. Am Boden sind Soldaten inzwischen nach eigenen Angaben bis ins Zentrum von Gazastadt vorgedrungen. Die von der Hamas kontrollierten Behörden im Gazastreifen sprechen inzwischen von mehr als 10.000 Todesopfern im Gazastreifen insgesamt. Am Telefon ist Peter Neumann, Direktor des International Center for the Study of Radicalization am King's College in London. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich möchte mal kurz zitieren. Ich befürchte, dass uns in Europa eine neue Welle des dschihadistischen Terrorismus bevorsteht und dass diese noch dramatischer werden könnte als das, was wir Mitte der 2010er Jahre erlebt haben. Das haben Sie gerade geschrieben. Bezugspunkt natürlich der syrische Bürgerkrieg vor gut 10 Jahren, der Aufstieg des IS und die Terroranschläge später auch bei uns in der Folge. Wo sehen Sie Parallelen jetzt zur Entwicklung im Nahen Osten, zur eskalierenden Gewalt dort?
Ja, also es gibt einige Parallelen und das, was unterschiedlich ist, deutet eher darauf hin, dass es eigentlich noch problematischer wird. Wir haben natürlich auch jetzt, wie damals vor 10 Jahren beim syrischen Konflikt, eine unglaubliche emotionale Radikalisierung, die auch durch die sozialen Medien gesteuert wird. Der Unterschied ist, die sozialen Medien sind jetzt noch mehr, sie sind noch schneller, es gibt noch mehr Desinformation, Bilder und Videos von getöteten Babys, weinende Menschen, Bombenangriffe, das alles hat einen wirklich dramatischen Effekt. Und dann natürlich die Tatsache, dass dieser Konflikt ein noch zentralerer Konflikt aus islamistischer Sicht ist. Das ist nicht in Anführungszeichen irgendein Bürgerkrieg oder ein Krieg zwischen Muslimen. Das ist der Konflikt, die Mutter aller Konflikte zwischen Juden und Muslimen, das Heilige Land, Jerusalem. Also alles deutet darauf hin, dass das eigentlich noch einen größeren Effekt gerade auch auf Leute hat, die sowieso schon islamistisch orientiert sind.
Wo sehen Sie denn diese Anzeichen oder Vorzeichen einer tatsächlichen Radikalisierung, wenn Sie vor allem über Social Media sprechen, über Desinformation, die da kursiert, über Bilder, die da kursieren? Wo lösen die diesen Effekt der Radikalisierung gerade besonders aus?
Also man kann das unterschiedlich begründen. Man kann ja erstmal von der Ideologie her argumentieren und vom Narrativ her argumentieren und sagen, okay, das hat jetzt die Folge, dass argumentiert wird von den Islamisten, hier findet ein Genozid statt, ein Völkermord an unseren Menschen, wir werden abgeschlachtet im Gazastreifen. Und das hat natürlich dann immer die Konsequenz, argumentativ zu sagen, unsere Leute werden abgeschlachtet, wir müssen uns jetzt dagegen wehren mit allen Mitteln, denn wenn tatsächlich ein Völkermord stattfindet, dann ist jedes Mittel recht. Und dass diese Argumentation verfängt, das sehen wir ja teilweise schon. Wir hatten ja in Großbritannien, in Frankreich, in Belgien schon Anschläge oder versuchte Anschläge und selbst in Deutschland hatten wir ja letzte Woche in Duisburg einen Gefährder, der ganz offensichtlich im Internet schon Anschlagsziele ausgesucht hat. Also ich glaube schon, dass man argumentieren kann, dass das, was jetzt passiert, nicht nur ähnlich dem ist, was vor 10 Jahren im Falle Syriens passiert ist, sondern möglicherweise noch schneller passiert als damals.
Schneller heißt, damals hat das einige Zeit gebraucht. Ich meine 1-2 Jahre, bis sich so etwas wie der IS formiert hat, genau, mit all den Folgen. Was heißt jetzt schneller? Das könnte schon in den nächsten Wochen, Monaten ernst werden.
Ja, also ich glaube, es passiert ja schon zum Teil. Ja. Aber ich glaube, ein Faktor ist ganz wichtig. Im Falle von Syrien vor 10 Jahren hatten Dschihadisten die Möglichkeit, dorthin zu fahren und dort zu kämpfen. Das war die erste Option. Das mit den Anschlägen in Europa, das kam erst ab 2014, 2015. Das hat 2-3 Jahre gebraucht. Diese Option gibt es jetzt momentan nicht, denn die Hamas rekrutiert keine Auslandskämpfer. Es ist keine transnationale terroristische Organisation wie der IS. Und es ist auch gar nicht so einfach, in den Gazastreifen zu kommen. Das heißt, diejenigen, die jetzt radikalisiert sind, überlegen sich, was kann ich hier machen? Also diese Schlussfolgerung, diese Konzentration auf Europa, die kommt viel, viel schneller.
Mhm. Nun war es damals tatsächlich der IS als eine Art Bewegung, als eine militante Formation, die diese Menschen, diese radikalisierten Menschen angezogen hat. Welche Form könnte das jetzt bekommen, wenn wir über Europa sprechen? Gibt es da auch etwas Vergleichbares?
Nein, und das ist vielleicht in Anführungszeichen die gute Nachricht. Also es gibt keine Organisation, an die sich die jetzt direkt anhängen könnten. Das hat damit zu tun, dass die Hamas im Gegensatz zum IS tatsächlich in der Vergangenheit immer nur Ziele in der Region angegriffen hat. Auch keine ausländischen Ziele. Es gab noch nie einen terroristischen Anschlag der Hamas außerhalb der Region. Und deswegen ist es nicht so einfach, jetzt sich in Europa der Hamas anzuschließen oder ein Hamas-Terrorist zu sein. Das heißt, hier müssten erst neue Netzwerke entstehen. Das muss man ganz, ganz genau beobachten. Und natürlich, und das ist eigentlich die schlechte Nachricht, ist in den letzten 10 Jahren dieser Mythos des terroristischen Einzeltäters so normalisiert worden, dass sich viele vielleicht überlegen werden, auf eigene Faust loszuschlagen. Und das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das so eine Art Modus operandi wird. Also dieser in Anführungszeichen einsame Wolf, der auf eigene Faust was tut und zum Beispiel gegen jüdische oder israelisch wahrgenommene Einrichtungen losschlägt.
Wenn Sie die Gefahr derart hoch einschätzen, und so verstehe ich Sie, sind die Sicherheitsbehörden in Deutschland auf so etwas, auf möglicherweise weitere Netzwerke oder auf einzelne Täter gefasst und vorbereitet?
Sie sind nicht schlecht vorbereitet. Also viele dieser Strukturen und Ressourcen existieren ja noch aus dieser Zeit. Aber ich fordere schon, dass wir eine Priorisierung jetzt brauchen, und zwar sehr schnell und sehr intensiv. Und ich hätte gerne, dass wir genauso wie wir vor 2 Jahren einen Aktionsplan Rechtsextremismus gemacht haben, was richtig war, dass wir jetzt einen Aktionsplan Juden- und Israelfeindlichkeit machen, was dann dazu führt, dass sich alle Sicherheitsbehörden sofort sehr intensiv auf dieses Phänomen konzentrieren. Zum einen, weil natürlich die Gefahr hoch ist, aber zum anderen, wie Sie bereits gesagt haben, weil sich jetzt gerade diese neuen Netzwerke bilden. Das heißt, wenn man in 1 oder 2 Jahren nicht wieder überwältigt sein möchte, dann muss man sich jetzt darauf konzentrieren, das ganz, ganz genau zu beobachten, und zwar auf der Straße wie auch im Internet.
Wo sollte so etwas angesiedelt sein, sage ich jetzt mal? Wer könnte das in die Hand nehmen?
Naja, das müsste natürlich vom Innenministerium, von der Innenministerin initiiert werden, und dann müssten natürlich alle anderen Behörden sowohl auf Bundes- und als auch auf Landesebene zusammenarbeiten. Aber dass es eine Priorität sein muss, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Ich hätte wirklich gerne, dass Politiker in Berlin da jetzt proaktiv sind und sagen, wir erkennen die Gefahr und wir machen jetzt was und warten nicht drauf, dass erst ein Anschlag passiert, sondern wir versuchen jetzt was zu machen, um diesen Anschlag vorzubeugen. Denn ein solcher Anschlag hätte ja auch ganz extreme negative Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland und würde in letzter Konsequenz dann auch wieder zu mehr Rechtsextremismus führen. Also es ist wirklich wichtig für die gesamte Gesellschaft in Deutschland, dass das verhindert wird.
Wir haben jetzt über Ihre Sorgen und Ihre Befürchtungen gesprochen, was eine Radikalisierung hier bei uns in Deutschland, möglicherweise in Europa angeht. Lassen Sie uns den Bogen nochmal etwas spannen, weil es gibt ja Aufruhr und Demonstrationen und Parolen auch in vielen Ländern in der Region gerade. Erwarten Sie auch da eine Zunahme an extremistischen Aktivitäten?
Also ich glaube, in der Region ist das nochmal ein bisschen enger kontrolliert, weil wir ja wissen, dass viele der terroristischen Organisationen in der Region, speziell die Hamas, auch die Hezbollah, auch andere palästinensische Terrororganisationen, gesponsert sind vom Iran. Das heißt, wenn die eskalieren würden, darüber hinaus, was sie bereits jetzt tun, dann wäre das wahrscheinlich eine strategische Entscheidung. Momentan sieht es noch nicht danach aus. Also wir hatten ja letzte Woche die Rede des Anführers von Hezbollah, wo er gesagt hat, wir warten jetzt erstmal ab, was noch passiert. Aber wenn es dann zu der Entscheidung kommt, dass man eskaliert, dann könnte das auch tatsächlich wirklich entscheidende Auswirkungen auf die gesamte Region haben. Momentan ist das noch nicht so weit, glaube ich.
Aber Sie sehen schon das Kalkül des Iran, von dem wir wissen, dass er die Hamas finanziert, bewaffnet und trainiert. Also das Kalkül, dass man möglicherweise noch Öl ins Feuer gießen könnte in diesem Konflikt.
Richtig, und so agiert ja auch der Iran im Prinzip seit Jahren. Der hat ja überall in der Region sich diese sogenannte Achse des Widerstands mit aufgebaut, also Aufstandsorganisationen, Terrororganisationen vom Jemen über den Irak, Milizen im Irak, im Libanon, in den palästinensischen Gebieten, die bei Bedarf aktiviert werden können. Und in der Vergangenheit war das eigentlich immer der Fall, wo man gesagt hat, wenn jetzt Israel uns angreift, dann aktivieren wir die. Aber man kann natürlich sich auch vorstellen, dass die für andere Zwecke auch aktiviert werden.
Peter Neumann vom King's College in London. Danke für das Gespräch heute Morgen.
Vielen Dank.